von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, guten Abend im Land. Jauchzet und frohlocket. Der Bischof ist da. Pastoren stehen stramm. Kirchengemeinderatsmitglieder kehren nochmal die Kirche, wenn er kommt. Die Gemeinde erscheint zahlreich, wenn er spricht. Aber all das soll tatsächlich bald vorbei sein. Denn in wenigen Tagen geht er in den Ruhestand. Umso schöner, dass er vorher die Zeit gefunden hat, nochmal hier in meiner beschaulichen kleinen Radiokapelle vorbeizuschauen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Der oberste Hirte der Nordkirche, Landesbischof Gerhard Ulrich. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Herr Landesbischof, das ist die offizielle Anrede, oder?
Das ist der Titel, den ich seit 2013 trage, ja.
Wer muss Herr Landesbischof sagen und wer darf Herr Ulrich sagen zu Ihnen?
Es muss überhaupt gar niemand Herr Landesbischof sagen. Also wenn jemand Herr Landesbischof sagt, dann weiß ich, jetzt wird es irgendwie ernst. Mir reicht eigentlich immer mein Name, weil ich glaube, dass das Amt sich nicht durch den Titel transportiert, sondern durch das Reden, durch das Tun, durch das Begegnen.
Ja, der Ulrich hat's gemacht und nicht der damals
der Gerhard Ulrich hat's gemacht oder der Gerhard Ulrich hat's veranlasst oder der Gerhard Ulrich war hier. Das ist dann eine wunderbare Message, wenn das so kommt, weil ich ein Mensch bin, der nicht so sehr auf Distanz achtet, manchmal vielleicht zu wenig.
Ich freue mich, dass Sie hier sind und das liegt jetzt nicht an der mir angeborenen Obrigkeitshörigkeit und auch nicht an meinen familiären Bindungen in die tatsächlich Nordkirche, sondern einfach, weil Sie ein Mensch sind, der viel zu erzählen hat und vor allem vieles, was man von einem Bischof jetzt nicht zwingend erwartet. Wir haben viel zu besprechen.
Das denke ich auch. Vielen Dank.
2 Millionen Mitglieder um und bei hat die evangelisch-lutherische Kirche im Norden. Das Oberhaupt dieser Nordkirche ist mein Gast heute Abend, Landesbischof Gerhard Ulrich. Wie viele der 2 Millionen werden wissen, dass es sie gibt und wer sie sind?
Das ist eine gute Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich glaube, dass sehr viele wissen, wer ich bin und dass vielleicht noch mehr wissen, dass es mich gibt. Ich habe ja die große Freude, wenn ich irgendwo hinkomme, zu Besuch in Gemeinden, in Kirchenkreisen oder zu Veranstaltungen, dass immer sehr viele Menschen da sind. Und ich immer das Gefühl habe und auch die Gewissheit habe, es sind viele Menschen, die sich für uns interessieren, die neugierig sind und die natürlich auch neugierig sind, denjenigen zu hören und zu sehen, der das leitende Amt innehat, das leitende geistliche Amt innehat. Aber über die Zahlen habe ich noch nie nachgedacht.
Sorgen wir vielleicht jetzt auf den letzten Metern nochmal dafür, dass es noch mehr werden, die Sie kennen und die vieles über Sie wissen. Es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor zu Beginn. Ich möchte Sie jetzt nicht dazu zwingen, mühsam nach Worten zu suchen. Müssen Sie wahrscheinlich gar nicht, aber möglicherweise hätte es Predigtlänge. Und deswegen habe ich mal etwas vorbereitet für Sie.
Ach ja, okay. Ja,
Sie müssen auch nicht mit Liebe Gemeinde beginnen und mit Amen aufhören.
Mr. Landeskirche hat mich, Gerhard Ulrich, mal eine Tageszeitung genannt. Mit einem solchen Titel habe ich natürlich nicht gerechnet, als ich zum ersten Landesbischof der damals frisch gegründeten Nordkirche gewählt wurde. Und wenn man mir 1972 erzählt hätte, also mit 21 Jahren, dass ich heute in einem Radiointerview in der Funktion als Bischof oder auch schlicht Pastor sitzen würde, hätte ich tatsächlich meine damals noch volle Haarpracht geschüttelt. Denn nach dem Abitur und dem Wehrdienst wollte ich auf die Bühne oder ins Fernsehen. Harry, hol schon mal den Wagen vor, vielleicht so. Also Abendserie. Oder vielleicht doch nur eine Hauptrolle am Landestheater. Irgendwas zwischen Andorra und zerbrochenem Krug. Denn meine Leidenschaft galt dem Schauspiel. Mit Theologie hatte ich damals gar nichts am Hut. Vielleicht auch, weil mich eine wohlmeinende Helferin im Kindergottesdienst als 5-Jähriger gründlich verschreckt hatte. Doch dann hatte ich tatsächlich ein Erweckungserlebnis. Wo? Natürlich auf der Bühne. Und das Erlebnis klang so: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es ist der 139. Psalm, den eine Kollegin damals zitierte. Und da wusste ich, dass ich gemeint war. Und so wurde aus dem Schauspielschüler schnell ein Theologiestudent. Und sind wir doch mal ehrlich, meine Rolle auf der Kanzel ist ganz nahe dran an der Schauspielerei. In der Kirche und im Theater geht es immer um alles oder nichts, um Leben und Tod, um Tragödie und Komödie. Das habe ich mal gesagt und damit das Leben in all seinen Facetten gemeint. Und so liebe ich es auch, an ungewöhnlichen Orten sehr gerne auch im Theater zu predigen und regelmäßig mit kurzen Andachten im Fernsehen aufzutreten. Das quetsche ich noch in meinen Terminplan, denn der Ort, an dem man mich wohl am häufigsten antrifft, ist das Auto. 700 Stunden im Jahr düse ich durch den Norden. Habe aber keinen Punkt in Flensburg, denn ich lasse mich fahren. Durchs große Gebiet der Nordkirche, von Sylt bis Usedom. Bisher kamen meine Hobbys allerdings zu kurz. Ich schwinge gern die Kochlöffel, abwechselnd mit den Drumsticks. Und ich freue mich schon, dass ich in Zukunft die Töpfe und die Toms öfter sehe und nutzen kann als leidenschaftlicher Koch und Schlagzeuger. Denn gerade bin ich 68 geworden und gehe Ende März in den Ruhestand.
Da müsste ich jetzt sofort Musik draufspielen nach dieser wunderbaren Rezitation geradezu. Da merkt man den Pastor und den Schauspieler. Ein nicht vorher gelesener Text, perfekt wiedergegeben.
Lange dafür studiert, lange dafür probiert.
Mein Gast heute ist ein Mann, der über seinen Werdegang wohl sagen könnte, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ein Satz, der so oft zitiert ist, also auch in Pastorenserien, in Nonnenserien, sogar in Groschenromanen, der ja in Wahrheit ein Bibelzitat ist.
Mhm.
Leicht abgefälscht, nämlich woher?
Das weiß ich jetzt nicht, die Fundstelle, das ist, da bin ich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, weil Bibelkunde war noch nie so mein Hauptfach.
Ja, ich versuche es einmal.
Wo steht er denn?
Römer Kapitel 11, ja. Vers 33 bis 36. Ja, können Sie mich nachts wecken, weiß ich sofort.
Ja,
nee, habe ich natürlich nachgeguckt.
Ja, natürlich.
Ja, das wäre auch zu viel verlangt, ja, oder? Wenn man
das
wirklich
ist
alle
für
alle
mich
Stellen
jedenfalls, weil ich
würde.
Immer gesagt habe, darauf muss ich nicht so viel Energie legen.
Aber doch stimmt es für Sie.
Es stimmt. Meine
Lebenswege sind tatsächlich ja nicht immer geradeaus, aber bei Ihnen ist es wirklich markant. Wir haben es eben kurz gehört. Sie waren Schauspielstudent, hatten mit dem Glauben wirklich gar nichts am Hut und wurden dann Theologiestudent.
Ja.
Wegen dieses Psalms tatsächlich, 139?
Ich glaube, es kommen immer in solcher lebensgeschichtlichen Situation natürlich verschiedene Dinge zusammen. Das würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen zu zeigen, aber es war in mir auch eine Zeit der Krise, dass ich nicht sicher war, ob mein Jugendtraum, Schauspieler zu sein und zum Theater zu gehen und möglicherweise beim Film eine Rolle zu spielen, ob dieser Jugendtraum durchtragen würde. Die Atmosphäre am Theater, die Welt des Theaters ist ein hartes Geschäft. Wir sehen natürlich, wenn wir Schauspielerinnen und Schauspieler wahrnehmen als Zuschauende, immer die Großen, die es geschafft haben, die großartig über die Rampe kommen, die in den Medien präsent sind,
ja,
und die auch Großartiges leisten.
Und da gibt es eben die vielen,
und dann gibt es die vielen, die das nicht schaffen.
Ja,
und
ja.
Die nicht, aber auch die Bereitschaft, die innere Bereitschaft nicht entwickeln können, abzuspringen oder nach andere Gaben in sich zu entdecken. Und für mich ist das damals eine schwierige Zeit gewesen. Und ich war eigentlich ziemlich orientierungslos und auch ziemlich unsicher im Blick auf meine eigene Zukunft. Und da war dieses Stück, was ich damals, in dem ich damals im Ernst-Deutsch-Theater spielte und mit dem wir auf Tournee gegangen sind, Abelard und Heloise, eine Geschichte über eine verbotene Liebe im Mittelalter, der Abt von Cluny und die nebenan wohnende Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Heloise. Eine dramatische Geschichte in der gesamten Kirchengeschichte. Der Abelard wurde schließlich entmannt. Das waren damals harte Urteile. Und eigentlich wäre das eine Geschichte gewesen für einen Schauspieler, wenn er in so einem Stück besetzt ist, was er dann ja auch sich erarbeiten muss, endgültig mit Gott und den irdischen Institutionen, die ihn verkündigen, abzurechnen. Aber ich wusste, dass da mehr dahinter steckt. Und so war in mir die Neugier geweckt, was ist eigentlich der Gegenstand? Und dann kam die Hauptdarstellerin der Heloise mit unter anderem diesem Teil aus dem 139. Psalm auf die Bühne und sie hat ihn so perfekt rezitiert, dass es mich richtig getroffen hat.
Mhm.
Und ich, für meine Biografie ist das immer wichtig, auch für mein Kirchenverständnis und für mein Amtsverständnis wichtig gewesen, dass ich sage, ich bin zum Glauben gekommen, nicht etwa durch eine Pastorin oder einen Pastor oder die Kirche, sondern durch eine Schauspielerin, durch eine professionelle Schauspielerin, ja, die auch mit Kirche und Glauben gar nichts am Hut hatte.
Die aber Bibelinhalte professionell und sehr eindringlich auch wiedergegeben hat.
Ja. Und das war für mich der Punkt, dass ich sagte, da gibt es noch eine Kraft, die höher ist als meine.
Ja.
Und der nächste Punkt war natürlich, wenn das nur so gewesen wäre und wenn das damit alles gewesen wäre, dann wäre das möglicherweise verpufft. Aber ich habe dann auch in meinem Heimatort in Hamburg, in Rahlstedt, die Nähe zur Kirchengemeinde gesucht, weil ich dachte, da muss ich doch da mal hingehen, ja, wo das zu Hause, guckst du mal. Ja. Das war der Anstoß und ich bin an eine Pastorin geraten, die in großer Offenheit damals schon, in großer Offenheit nicht nur Glaubensfragen diskutierte, sondern auch den Zweifel zuließ. Da waren Leute, auf die ich stieß, die nicht die Wissenden, die Allwissenden waren, ja, sondern die Zweifelnden, die Fragen hatten. Und das ist für mich bis heute zwei Erkenntnisse. Erstens, das Wort Gottes ist größer als unsere Kirche. Es gehört uns nicht. Es ist uns geliehen und anvertraut. Und zweitens, der Zweifel ist der große Bruder des Glaubens.
Und der muss immer zugelassen werden.
Und der muss zugelassen werden, weil ohne den Zweifel ist der Glaube hohl.
Ja. Es hat tatsächlich auch, wenn Sie sagen, diese Pastorin damals in Rahlstedt, es hatte auch wirklich mit handelnden Personen zu tun, oder?
Es hatte mit handelnden Personen zu tun und mit Personen, die diesen Text, der mich getroffen hat, auch lebten.
Ja.
Ja, also der 139. Psalm, wenn man ihn denn weiterliest, ist ja einer, der den Ausdruck der Sehnsucht nach der Nähe Gottes in Sprache bringt, aber zugleich auch die Angst vor der Erfüllung dieser Sehnsucht. Dann heißt es nämlich, diese Erkenntnis ist mir viel zu hoch. Und wie kann ich eigentlich dir entfliehen? Und nehme ich Flügel der Morgenröte und flöhe ans äußerste Ende des Meeres, so wärst du auch da. Das ist ja nicht nur große Freude, sondern das ist auch, da ist eine Kraft, die so groß ist, dass ich natürlich auch erschrecken kann davor. Ja.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine.
Wie ich es meine.
Ja. Wie viel hat Theologie und Schauspiel miteinander zu tun?
Ich glaube, dass Theologie wie die Dramaturgie, wie das Drama eine gemeinsame Wurzel haben. Immer die Frage nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es geht immer um alles. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Gewinnen und Verlieren. Es geht um Liebe und Hass. Ich habe mich dann auch später damit beschäftigt, theologisch, und weiß, dass Gottesdienst und Theater eine gemeinsame Wurzel haben. Das erste Theater waren Mysterienspiele. Also ins Dramatische gefasst, was Menschen suchen. Die Begegnung mit Gott muss inszeniert werden. Sie braucht einen dramatischen Rahmen, damit wir es überhaupt aushalten. Damit wir überhaupt verstehen können, was da passiert. Also das ist eine gemeinsame Wurzel. Und jeder Gottesdienst inszeniert, setzt in Szene die Begegnung zwischen Mensch und Gott. Hm. Und setzt in Szene das, was unser Leben wirklich angeht.
Mit, um es neudeutsch zu sagen, allem, was Showbiz ausmacht, oder?
Mit allem, also, was Showbiz ausmacht.
Und dem
Musik.
Darsteller auf der Kanzel, der dann so eine Stimme hat, im Bestfall wie Sie, die hat aber jetzt nicht jeder. Aber hilft es dem Pastor auch, ich sag mal, schauspielerisches Talent zu haben?
Ja, natürlich. Also ich sage immer, ich bin Gott sehr dankbar für diese Zeit als Schauspielstudent, weil das unglaublich hilfreich ist für jeden Menschen, der öffentlich redet, dass er seine Stimme entwickeln kann und dass er dieses Instrument einsetzen kann, nicht um Menschen einzulullen, aber um diesen Texten, diesen uralten Texten, mit denen wir es zu tun haben, auch das Gewicht zu geben, was ihnen zusteht. Und mir hat das immer sehr geholfen. Ich glaube auch, meine Jungs haben dann immer, als sie so ein bisschen größer waren und mitkriegten, was ich so mache, gesagt, Papa, du kannst tun, was du willst, du wirst immer ein Schauspieler sein. Und da habe ich gesagt, erst habe ich das empört zurückgewiesen, aber später habe ich gedacht, ja, die haben ja recht. Was ich tue, ist wirklich zur Darstellung zu bringen, das, worum es mir geht und was wir für wahr erkannt haben. Und später, als ich in der Ausbildung tätig war in Preetz, habe ich den Vikarinnen und Vikaren, die anfingen mit ihrer Predigtkarriere, immer gesagt, ihr müsst, wenn ihr auf der Kanzel steht, nicht so tun, als wolltet ihr da gleich wieder weg. Wer da steht und sagt, entschuldigt, dass ich hier bin, ich bin auch bald wieder weg, dauert nicht lange, hört man einen Augenblick zu, der wird die Zuschauer und die Zuhörenden nicht packen, sondern ihr müsst, mit einem unanständigen Wort aus der Theatersprache, eine Rampensau sein. Wer auf die Bühne geht, der will gesehen werden. Und wer auf die Bühne geht, kann da nur gesehen werden, wenn er sagt, ich habe jetzt eine Botschaft für euch. Die dürft ihr nicht verpassen. Die müsst ihr jetzt hören. Und so, wie ich es als Schauspieler gelernt habe, So möchte ich es auch, dass die Pastorinnen und Pastoren in unserer Kirche, in unseren Gottesdiensten es tun. Wir haben eine zentrale Botschaft. Wir haben etwas zu sagen. Wir haben etwas zu sagen auf die großen Fragen dieser Zeit. Wir haben etwas zu sagen dafür, dass wir nicht uns mit simplen Antworten irgendwie abfertigen lassen müssen, sondern es gibt ein großes, schönes, volles Gebäude an Wahrheit und an Hoffnung und an Verheißung. Und das, finde ich, dürfen wir gar nicht gut genug in Szene setzen und den Menschen präsentieren.
Landesbischof Gerhard Ulrich ist mein Gast heute Abend. Noch Landesbischof, muss ich sagen. Wie weh tut das, dass es jetzt nur noch ein paar Tage sind tatsächlich?
Nein, es tut nicht weh. Ich bin seit langem ja darauf vorbereitet. Und ich finde, mit 68 Jahren ist es auch gut, zur Ruhe zu gehen. Und aus dem aktiven Dienst auszuscheiden. Ich glaube ja nicht, dass mir langweilig werden wird, aber ich finde es gut, einer neuen Landesbischöfin Platz zu machen. Und ich merke ja auch in den letzten Monaten und Jahren, dass die Kräfte nicht mehr so schnell zurückkommen, wie es früher gewesen ist. Und dass ich mehr Regenerationszeit brauche. Ich sage immer, ich freue mich auf den Ruhestand, aber wie es sich dann anfühlt, wenn es soweit ist, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und das kann ich da erst beantworten, wenn es soweit ist.
Ja, wir werden noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, wie das denn wohl sein wird. Sie sind der ja erste und bisher einzige Bischof dieser großen, großen Nordkirche, diesem, ich nenne es mal Zusammenschluss aus den Kirchen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Das ist jetzt fast 9 Jahre her, damals 2012. War das auch eine Flucht nach vorn für die Kirchen im Norden?
Nein, es war keine Flucht nach vorn, sondern ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt gewesen ist angesichts der Zeit, auch in der wir lebten. Also das ist ja nicht plötzlich gekommen. 2012 haben wir die Nordkirche gegründet zu Pfingsten. Da war das Gründungsfest. Aber davor lagen ja viele Jahre des gemeinsamen Überlegens und Zusammenkommens. Und davor lagen Jahrzehnte gelebter Partnerschaft zwischen Kirchengemeinden aus Nordelbien und Mecklenburg und Pommern. Während der Zeit der DDR, der 40 Jahre, hat es immer Partnerschaften gegeben. Und es war jetzt in dieser geschichtlichen Zeit, nach der Wende, eine große Chance, diese unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen und voneinander zu lernen. Und was wir gemacht haben, war ja nicht das, was man nach der Wende häufig gemacht hat, nämlich so in Anschlüsse zu machen von Ost nach West, sondern wir haben gesagt, nein, wir machen was ganz Neues. Jede dieser drei Kirchen wird zu Ende gehen, an ihr Ende kommen, und wir schaffen eine neue Verfassung. Und das Wunderbare an dieser Verfassung ist, dass die gewachsenen Kulturen und Geschichten der drei ehemals selbstständigen Kirchen nicht irgendwie angeglichen werden, sondern dass sie Räume haben zu leben. Mhm. Also das war keine Flucht nach vorne, sondern es war die Erkenntnis der Zeichen der Zeit. Natürlich hatte das auch wirtschaftliche
Zeichen der Zeit, weil es tatsächlich ja, wenn man Kirchenaustritte, immer weniger Menschen gehen in die Kirche. Also sie hätten ja diese Partnerschaften, wie sie gelebt waren, auch weiterführen können.
Na, es war sinnvoll natürlich, weil dazu natürlich auch ökonomische Gründe kamen und Entwicklungen der Zeit. Die Bindekräfte aller Institutionen lassen nach. Wir haben bis heute, das bedauern wir und ich leide auch darunter, mit Kirchenaustritten zu tun. Menschen, die sagen, nee, mit der Institution und dieser Organisation wollen wir nichts zu tun haben. Das geht vielen Organisationen so. Und die Bindekräfte lassen, Gott sei es geklagt, nach. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Wir müssen sie zusammenbringen, damit wir überzeugender sein können in diesen geschichtlichen Zeiten, in denen nach der Wende ja alles darauf hinlief, dass wir zusammenkamen. Willy Brandt hat damals gesagt, jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. Nach der Wende, nachdem die Mauer gefallen war. Und ich glaube, wir haben dieses Wort und ähnliche Worte sehr ernst genommen.
Das war für Sie ein Herzensprojekt tatsächlich, über Jahre angestoßen. Wie wichtig ist es, dass die Kirche dorthin geht oder zu denen geht, die nicht in die Kirche kommen?
Das ist kolossal wichtig. Ich glaube, die Zukunft der Kirche hängt davon ab, ob wir es schaffen, aus uns herauszugehen. Wir werden keine große Zukunft haben, und wir werden die Menschen nicht zurückgewinnen, wenn wir in unseren Kirchen bleiben und sozusagen eine Kommstruktur leben und warten, dass sie kommen, sondern wir werden hinausgehen müssen.
Eine Kommstruktur ist schön.
Ja, also das ist so, dass man, und dann sind wir traurig, wenn niemand kommt.
Ja, Sie waren im Theater, Sie waren in einem.
Das ist mein so eine Projektserie der letzten Jahre für mich gewesen, dass ich gepredigt habe an sogenannten fremden Orten und hier in Kiel am Schauspielhaus mit Predigten zu aktuellen Inszenierungen der jeweiligen Spielzeiten.
Ja.
Und ich bin auf die Bühne gegangen und ich bin ganz bewusst aus der Kirche rausgegangen auf die Bühne. Ich bin total dankbar, dass in diesen letzten Jahren meines Dienstes diese beiden biografischen Bögen zusammenkommen. Und ich habe ja auch da bei meiner Othello-Predigt in Schwerin mitgespielt. Also ich habe da keine Berührungsängste und ich habe gemerkt, die Menschen, die da kommen, jedes Mal sind diese Predigten ganz großartig besucht.
Mhm. Nee, die wollen das Stück sehen.
Na,
und dann
kommt
die Predigt dazu.
Die wollen
und
die Predigt, nicht wollen, die müssen sich Karten besorgen für die Predigt.
Ah, auch so.
Kostet nichts, aber müssen sie sich holen. Und ich sehe da ganz viele Menschen, die ich natürlich auch sonntags in einem Dom sehe. Fans. Leute, die gerne zuhören und die gerne Predigten hören.
Die Bischofsfans.
Und, und auch meine Fans möglicherweise.
Ja, ja.
Aber es gibt ganz viele, die würden niemals zu einer Predigt in eine Kirche gehen. Aber da gehen sie hin. Und das finde ich ein großes Geschenk, dass Menschen sagen, wir gehören nicht zu euch, wir sind nicht getauft, das gehört nicht zu unserer Lebensgeschichte, aber ich bin neugierig auf das, was ihr zu sagen habt.
Ja, ich höre mir das an, ich lasse mich drauf ein.
Ich lasse mich drauf ein. Ich kann dann auch hinterher sagen, nee, ist nichts für mich. Aber du hast das gut gemacht. Beides kenne ich. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, Mensch, das leuchtet mir richtig ein. Das hat mir richtig gut getan.
Ja.
Und dann sage ich, dann verteile ich keine Eintrittsformulare, sondern ich sage, schön, dass wir uns begegnet sind. Schön, dass Sie dieses Angebot wahrgenommen haben. Eine Predigt habe ich mal gehalten, in einer Lagerhalle eines Büroausstatters. Da ging es um die Frage, wie gestalten wir eigentlich unsere Arbeitswelt? Und da kam hinterher einer zu mir, und das war eigentlich ein wunderschönes Kompliment. Er sagte, arbeiten Sie wirklich bei der Kirche? Aber es war eine großartige Herausforderung, und ich glaube, dass ein Riesenpotenzial da ist. Im Übrigen.
Also lernen wir daraus, dass tatsächlich das der Weg sein kann. Also, dass Sie das auch Pastorinnen und Pastoren mit auf den Weg geben wollen.
Ja.
Geht raus und aus eurer Kommstruktur, die ja auch oft so eine, ich sag mal, fast Parallelwelt ist. Also, da kommen ja die, die immer da sind, die sich alle kennen, die sich alle mögen. Die Kirchengemeinderatsmitglieder machen die Kirche sauber, ist alles toll. Aber die anderen muss man doch erreichen.
Ja, aber ich will das nicht so schwarz-weiß stehen lassen, weil diejenigen, die aktiv an dem Gemeindeleben teilnehmen, und die ganz bewusst Mitglieder dieser Kirche sind und einen großen Anteil haben auch daran, dass wir materiell uns Pastorinnen und Pastoren leisten können, dass Mitarbeitende da sind, dass es Kirchenmusik gibt. Diejenigen leisten einen großen Beitrag dafür, dass wir weltweit auch ökumenisch unseren Dienst tun können. Also gerade im Blick auf die Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen haben wir Tausende von Menschen, die in den Gemeinden und in den Diensten und Werken sich ehrenamtlich engagieren.
Doch muss es ja das Ziel sein, dass es wieder mehr wird.
So, und genau das muss das Ziel sein. Da dürfen wir nicht nachlassen. Ich will das auch nicht kleinreden. Ich will nur sagen, die Bedeutung unserer Botschaft oder die Bedeutung von Kirche hängt nicht nur an den Zahlen der Mitglieder, auch. Aber die Bedeutung geht deutlich darüber hinaus. Und das spüre ich bei meinen Begegnungen mit denen, die nicht zu uns gehören. Die sagen, es ist gut, dass es euch gibt. Ich möchte nicht zu euch gehören, ich kann das nicht. Und bin zwar offen, aber irgendwie habe ich eine andere Lebensgeschichte. Aber es ist wichtig, dass es euch gibt.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.
Ja, schönen guten Abend. Erst wollte er Schauspieler werden, dann studierte er Theologie, wurde Pastor, Pastorenausbilder, schließlich Bischof, Landesbischof. Gerhard Ulrich ist mein Gast heute Abend, Landesbischof der großen, großen Nordkirche. Haben Sie diesen Tag mit einem Gebet begonnen?
Natürlich, das ist so üblich. Ich ziehe mich da nicht in eine Kapelle zurück, aber bei meinem Zuhause, wenn ich mich an den Schreibtisch setze oder wenn
ich ins Auto setze. Das wäre das Schöne, wir Protestanten können das überall. Wir brauchen nicht die Kapelle im Vorgarten.
Wir brauchen nicht die Kapelle. Das ist ja Luthers Überzeugung gewesen, dass es keine heiligen Räume gibt, sondern dass heilige Räume da entstehen, wo das Wort Gottes verkündigt wird.
Wo finden Sie diesen Gedanken, der Sie leitet dann an dem Tag?
Den finde ich vielleicht an einem ganz weltlichen Gedanken, der mich an dem Morgen plötzlich erreicht. Also wenn meine Frau losfährt zu den Kindern, weil es denen nicht gut geht und sie angerufen haben, ob sie ihnen helfen kann, über den Tag zu kommen mit den drei kleinen Kindern, unseren Enkelkindern, dann bitte ich Gott, dass er uns behütet und dass er sie behütet auf dem Weg dahin und dass er bei ihr ist. Also es sind ganz konkrete Dinge, die mich beschäftigen. Manchmal sind es auch Bibeltexte, manchmal sind es Gedanken, die am Tag davor mich geleitet und beschäftigt haben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Und jetzt alle, danke für diesen guten Morgen, Herr Bischof. Danke für jeden neuen Tag.
Danke für alle. Wie geht's weiter?
Aha! Ich muss auch nochmal nachgucken. Das ist ja für viele von uns Kirche, oder?
Ja.
Also Kirchenmusik. Danke für diesen guten Morgen. Ich habe es öfter schon gesagt, also wenn der Vikar im Zopfpullover vorne im Altarraum steht mit der Gitarre.
Mit der Klampfe über dem Altar.
Genau.
Über dem Talar.
Und dann singt er das und dann soll mir das zeigen, Kirche ist modern.
Das ist es so natürlich noch nicht.
Ja, wir stellen fest, wir halten es nochmal fest, wir haben es vorhin gesagt, Kirche ist auch Showbiz, Kirche ist auch Entertainment.
Ja.
Ja, und da gehört mehr dazu als
die Gitarre. Es gehört mehr dazu, es ist aber auch, Kirche ist auch die Chance, Traditionen und Neues zusammenzubringen und die unterschiedlichen Kulturen auch wahrzunehmen. Dieses Danke-Lied kenne ich deswegen auch nicht so richtig gut auswendig, weil ich immer Probleme damit habe, weil mit jeder Strophe ja der Ton, also der Anfangston höher wird.
Ja.
Und dann bin ich immer damit beschäftigt, kriege ich wohl den nächsten Ton noch? Und das Ding hat ja 7 Strophen und bei der 7. Hört nicht auf.
Nee.
Aber mich überzeugen ganz viele sehr alte Lieder. Also meine Großmutter hat mir immer gesungen, wer nur den lieben Gott lässt walten. Aber manchmal braucht es nicht mehr als solche alten Lieder, um zu verstehen, was uns heute eigentlich bewegt.
Ja. Also Sie merken, wir sind bei der Musik tatsächlich jetzt. Und ich habe es eben gar nicht gesagt, der Landesbischof der Nordkirche ist mein Gast, Gerhard Ulrich. Bei Bischof denken wir an einen distinguierten Herrn, der am liebsten Choräle und Oratorien hört. In dieser Beschreibung würden Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht wiedererkennen.
Nein, ich bin mit anderer Musik groß geworden.
Es war Rockmusik, Sie spielen Schlagzeug.
Und ich habe Schlagzeug gespielt, jetzt lange nicht, traue mich nicht mehr so richtig, weil unser jüngster Sohn ein großartiger Schlagzeuger ist und längst mir davon geeilt ist. Aber ich bin immer noch fasziniert von diesem Instrument, weil es mehr ist als ein Rhythmusinstrument, sondern es ist ein Instrument, was mir immer die Möglichkeit gegeben hat, auch meinen Emotionen Ausdruck zu verleihen.
Es gehört, glaube ich, auch zur festen Familientradition, mit ihren Söhnen zur Baggerlutenweihnacht zu gehen, von Torfrock.
Seit 25 Jahren.
Würde man den Bischof jetzt auch nicht unbedingt vorne headbangend wahrscheinlich erwarten.
Nein, also headbangend bin ich dann nicht. Übrigens kommt meine Frau auch immer mit. Meine Frau, die geht immer ganz nach vorne in die Menge rein. Ich sitze inzwischen etwas auf den Rängen.
Ja.
Aber ich bin ziemlich textsicher. Und vor allem auch meine Jungs, unsere Jungs, die inzwischen auch mit ihren Partnerinnen, das ist immer die Feuerprobe für eine neue Beziehung, ob
ihnen
das
gefällt. Und wenn nicht, was ist dann?
Naja gut, dann muss man darüber reden, woran es liegt. Aber ich mag diesen Humor. Ja, das ist immer ein Ereignis, was wir uns gönnen. Immer am Freitag vor Heiligabend.
Ja, da werden Sie jetzt nicht so viele Kollegen wahrscheinlich treffen
auf
solchen Veranstaltungen. Doch.
Ich habe, das haben wir jetzt bei meiner Biografie rausgelassen, das wird immer gerne übersprungen. Ich war ja 13 Jahre lang Propst im Kirchenkreis Angeln, den damaligen Kirchenkreis Angeln, mit Sitz in Kappeln.
Ja,
und
zuständig für die wunderschöne Kirche in Rabenkirchen zum Beispiel.
In Rabenkirchen, die jetzt völlig neu restauriert werden muss, weil sie einsturzgefährdet ist.
Oder auch Zeit, ich habe meine Kindheit im Pastorat verbracht.
Ich weiß,
ja. Sehen Sie, riecht es immer noch so muffig da? Dann wahrscheinlich nicht.
Doch.
Das ist für mich
Kindheit. Aber das wird jetzt gerade bearbeitet.
Wird bearbeitet.
Wird bearbeitet.
Ja, okay.
Und während dieser Zeit habe ich dann, gab es ja einen Konvent der Pröbstinnen und Pröbste dieses Sprengels damals unter der Leitung des damaligen Schleswiger Bischofs Hans-Christian Knuth. Und da habe ich dann immer in der Adventszeit rumgefragt, wer denn mal mit möchte. Und da sind tatsächlich einige mitgekommen und von denen, die damals mit mir zusammen im Pröbste-Konvent waren, gibt es immer noch einige, die seitdem jedes Jahr mitkommen und wir sind immer zusammen und erleben das gemeinsam.
Waren Sie auch schon mal zusammen auf einem Stones-Konzert?
Ja, mit einigen. War ich auch bei einem Stones-Konzert. Das ist jetzt länger her, dass ich mit dem Kreis zusammen war. Aber ich bin natürlich öfter bei den Stones, ja.
Mit denen sind sie groß geworden. Ich habe jetzt extra nicht Sympathy for the Devil gespielt, denn diesen Song haben sie sich mal ausgesucht bei einem anderen NDR-Interview. Ja. Und da hat wohl der Redakteur ein bisschen komisch geguckt und daraus haben sie gleich eine ganze Predigt gemacht.
Ja.
Ich hatte jetzt nicht vor, Gegenstand einer Predigt zu werden. Also erstmal, was fasziniert Sie an den Stones?
Die Stones sind für mich diejenige Gruppe aus den 60er, 70er Jahren, die einen ganz ehrlichen Rock machen. Also es gibt ja diese Rivalität zwischen Beatles-Fans und Stones-Fans. Wer macht die bessere Musik? Das hat mich nie wirklich interessiert. Weil die Rockmusik für mich, die Stones machen, die kommt ja aus dem Chicago Blues. Und der Chicago Blues ist einer, der ganz dicht am Puls der Menschen in diesen armen Vierteln von Chicago groß geworden ist. Es gibt einen wunderbaren Film, wo Muddy Waters Anfang der 80er Jahre in einem dieser verrauchten Clubs in Chicago auftritt und jammt. Und plötzlich sieht man, wie die Stones reinkommen, sich hinsetzen, eine Flasche Jack Daniels vor sich aufbauen und wie sie dann langsam in Schwung kommen und die Bühne entern und mit Muddy Waters zusammen Musik machen. Und da wird so deutlich, das ist die Wurzel dieser Rockmusik. Und die Rockmusik ist für mich immer mehr gewesen als nur Musik. Sie ist immer gewesen ein Stück Lebensausdruck. Ein Lebensausdruck ganz einfacher Menschen. Von hoher Empathie und von hoher Emotionalität. Und in diesen Songs der Stones sind natürlich auch ihre wirklich fragwürdigen Lebensgeschichten untergebracht. Also die ganzen Alkohol- und Drogenexzesse, die ich nicht bejahe, davon bin ich nicht der Fan. Aber dass sie in ihren Songs zum Ausdruck bringen, was die Menschen bewegt. Und in Saint of Me wird ja zum Beispiel wird die Heiligengeschichte erzählt. Vom Apostel Paulus bis hin zu Johannes dem Täufer. Mick Jagger bringt zum Ausdruck, du wirst aus mir keinen Heiligen machen. Aber ich weiß, dass wir diese Heiligen brauchen für unser Leben. Und es ist, als wenn da ein Engel ist, der eine Träne verdrückt. Ihr werdet aus mir keinen Heiligen machen. Aber ich habe eine Sehnsucht nach diesen Menschen, die dies für ihr Leben so hinkriegen.
Was für eine schöne Songinterpretation.
Das ist für mich ganz diese Interpretation. Das höre ich darin.
Ja.
Und ich weiß, dass die Stones wirklich keine Teufelsanbeter sind und auch keine Ignoranten, sondern das sind ganz lebenskluge Männer, die in ihren Songs genau diese Dinge, die uns ja umtreiben. Ich bin kein Heiliger, aber ich weiß um die Heiligen. Und ich weiß um ihre Existenz. Und ich weiß, was sie stellvertretend für uns tun. Das finde ich großartig.
Das haben Sie so auch schon mal von der Kanzel gesagt,
ja.
Oder?
Ja.
Ja. Toll.
Also ich habe mal zu Sympathy for the Devil einen richtigen Vortrag gehalten.
Ja, ja. Ich weiß, das war der zitierte.
Ach so, das war das war ein Vortrag bei der Sommerkirche in Welt, ja.
Also, okay.
Ja, mit der St. Jürgen Blues Band
zusammen. Ja, ja. Nee, allein das las ich schon ganz toll und vor allen Dingen so wissend. Haben Sie schon mal Satisfaction auf der Kirchenorgel spielen lassen oder so?
Das habe ich noch nicht machen, das kann man aber machen.
Sie haben jetzt noch ein paar Tage.
Können
Sie das noch verfügen?
Vielleicht kriege ich das doch hin.
Ja.
Aber dafür braucht es auch Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, die das auch mit sich selbst, mit ihrer eigenen Biografie füllen können.
Diese Sendung heißt der Schleswig-Holstein-Talk, weil hier auch Menschen sind, die einen Bezug zu Schleswig-Holstein haben. Sie haben das natürlich geboren in Hamburg und sie waren also in Preetz, sie waren in Schleswig-Bischof, sie waren, ich habe es eben gesagt, in Kappeln eben als Propst dort. Was macht Schleswig-Holstein, ja, kann man sagen, für Sie zur Heimat?
Ja, es macht für mich zur Heimat vor allem die Menschen, denen ich hier begegne. Das ist ein ganz besonderer Schlag von Menschen, die eine richtig gute Mischung aus Distanz und Nähe hinkriegen. Also man wird niemals einem Schleswig-Holsteiner sofort um den Hals fallen. Das wird er immer, wird man merken, wenn man das tut, wird er steif. Sondern er wird immer erstmal kritisch gucken, was bist du denn für ein? Was wohl du? Und ich finde das wunderbar, diese Ehrlichkeit, die ich bei den Menschen hier in diesem Landstrich erlebe und diese große Verbundenheit mit der Landschaft, in der die Menschen leben. Ich habe viele Freunde auf der kleinen Nordseeinsel Pelvorm und weiß, wie diese Menschen leben mit dem Rhythmus der Natur, mit dem Rhythmus der Schöpfung, mit dem Rhythmus von Ebbe und Flut. Und das sind für mich Lebenszeichen. Das sind für mich alles Bilder, die unser Leben deuten. Und dieses Bewusstsein erlebe ich hier in Schleswig-Holstein wunderbar. Und ich liebe es einfach als ehemaliger Hamburger, liebe ich diese kleinteiligen Gemeindezuschnitte. Ich liebe diese Gemeinschaften und ich leide auch mit den Dörfern darunter, dass die immer mehr sich entleeren, dass wir viele Geisterdörfer sozusagen haben, jedenfalls zwischen Oktober und März. Dann werden die Resthöfe, die liebevoll restauriert sind, ja erstmal mit runtergelassenen Rollläden verlassen und zum Frühlingsanfang werden die Rollläden hochgezogen. Da hat sich ganz viel verändert. Es ist nicht keine Idylle, aber die Menschen, die hier leben, die sind mir sehr ans Herz gewachsen, weil sie manchmal auch das Herz auf der Zunge tragen, aber manchmal auch eben ganz und gar zurückhaltend, zurückgezogen sind und beobachtend. Und ich liebe das Plattdeutsche.
Heute Abend mein Gast, der, ich sag nochmal, Oberhirte der großen Nordkirche, Landesbischof Gerhard Ulrich. Wir haben schon von seiner großen Liebe zu den Rolling Stones gehört, aber Sie haben sich noch einen Titel ausgesucht und das ist dieser hier. Endlich mal was Kirchliches. Aber Sie sagen, für Sie ist dieses Stück vor allen Dingen mit Ihrer Frau verbunden. Warum?
Das war am 14. Dezember 1978, als meine Frau und ich, wir kannten uns nur aus einer Arbeitsgruppe mit Studierenden, die den Uni-Gottesdienst immer vorbereiteten, als wir zusammen in Harvestehude in der St. Johanneskirche saßen und das Weihnachtsoratorium hörten. Und bei dem Eingangschoral, den wir eben gehört haben, hat's gefunkt. Und da haben wir uns an den Händen gegriffen und seitdem wandern wir gemeinsam durch das Leben. Und ich bin total dankbar dafür. Und für mich ist das eine Lebensgabe, dass ich jauchzen und frohlocken darf, dass mein Leben so hat sich gestalten lassen, wie bis hierher.
Ja, aber wie schön, dass es dann auch dazu gleich gefunkt hat und Sie jetzt immer sagen können, jauchzen und frohlocken.
Ja.
Ich meine, andere weiß ich nicht, Nena 99 Luftballons oder so.
Ja,
das
gut.
Ist ja geradezu wieder für geschrieben.
Das scheint so. Manchmal ist es dann auch, manche sagen dann, wenn sie die Geschichte nur hören von mir, das ist ja total kitschig. Aber was ist schon Kitsch? Ist auch nur eine Form von Kunst.
Hier ist NDR 1 Welle Nord. Heute mit Landesbischof Gerhard Ulrich, noch Landesbischof. Es wird ihm wahrscheinlich schwerfallen, wenn man irgendwann das nicht mehr sagt. Was heißt irgendwann? In ein paar Tagen ist es soweit. Freuen Sie sich oder schwingt ein bisschen Angst mit?
Mein Grundgefühl ist Freude darauf, weil ich den Eindruck habe, es ist gut jetzt. Und es ist auch der richtige Zeitpunkt.
Und vorher machen wir ein paar Fotos, aber hier sind nur, falls sich jemand wundert, was das für Geräusche
sind. Ich bin ja doch versöhnt, weil da nicht nur Hamburg steht, sondern da ist auch die Raute von meinem Verein.
Ja, hier der Herr, der die Fotos macht, hat Hamburg ja auf dem Shirt stehen. Das ist eigentlich, ist das der letzte Arbeitstag auch, wenn das der Direktor sieht.
Und die Raute da, das ist schon, ich bin ja seit Kindheit HSV-Fan. Und ich sage immer, Bayern-Fan kann jeder.
Ja, aber irgendein Schicksal muss man auch haben.
So, und also ich freue mich darauf, unter anderem auch, weil ich dann mehr freie Zeit habe, um solche Dinge zu erleben, wie den HSV und andere. Aber ich habe auch Respekt davor, weil ich natürlich weiß, dass ich in den letzten Jahrzehnten immer zu 100% präsent gewesen bin und auch in den letzten Jahren als Bischof und dann als Landesbischof ja natürlich auch eine Infrastruktur zur Verfügung hatte, Büros und liebe Menschen, die mir zugearbeitet haben, denen ich total dankbar bin. Das alles wird es dann von einem Tag auf den anderen so nicht mehr geben.
Das stelle ich mir als einen Rieseneinschnitt vor.
Das ist ein Rieseneinschnitt.
Ruhestand ist für jeden ein Einschnitt. Ja. Und da knapsen viele dran, aber bei Ihnen kommt ja tatsächlich, wie Sie sagen, dazu, Autofahren zum Beispiel. Sie müssen wieder, können Sie noch Auto fahren.
Ich liebe es, Auto zu fahren.
Ja,
ich fahre sehr gerne selber. Das werde ich weiterhin tun. Ich stelle mir vor, dass ich Zeit habe für mich und für Dinge, die mir Spaß machen, dass ich weiterhin predigen werde, wenn ich gefragt bin. Das werde ich tun. Ein Bischof ist auch nur ein Pastor.
Ja. Also haben Sie schon im Kalender ein paar?
Nein, habe ich nicht.
Nee, noch nicht.
Aber das also, mache ich auch nicht. Die Leute fragen mich immer, hast du einen Plan? Was planst du? Ich sage gar nichts, sondern ich will erst mal sehen, wie sich das anfühlt.
Okay.
Das wird sich zeigen bei mir und wie das, was gut für uns ist und was gut für mich ist. Aber ich habe Respekt genau vor diesem Eintritt in ein unbekanntes Land. Das ist fast wie das verheißene Land, vor dem die Israeliten stehen nach der Wüstenwanderung und schauen. Aber sie wissen natürlich nicht, wie ist denn das da eigentlich?
Ja. Immer die gleiche.
Wer wartet da auf mich? Wer wartet da auf mich? Was erwartet mich? Ich glaube, es hilft, dass ich seit vielen Monaten bewusst darauf zugehen kann.
Ja, es war immer das letzte Mal, haben Sie vorhin gesagt.
Es war, gab so,
immer
so
Sie irgendwo hieß es jetzt zum letzten Mal Landesbischof Gerhard Ulrich.
Ein letzte Male Marathon. So muss man sagen, war es.
Der jetzt fast zu Ende ist und dann geht's nach Hause. Sie haben eben wunderbare Worte für Ihre Frau gefunden, die das natürlich auch alles mitgemacht, sicher auch ertragen hat in einigen Momenten. Jetzt sind Sie auf einmal auf der Matte.
Ja.
Also wie sehr ist das dann Papa Ante Portas?
Ja,
also ich wohne hier aber doch nicht um diese Zeit.
Das hoffe ich nicht. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ich werde keine Paletten Senf kaufen, hoffe ich.
Wurzelbürsten
und auch,
dann kommen wir wieder ins...
Genau, oder Papier. Sondern ich glaube, dass es ist auch eine Herausforderung an uns beide und es wird ein bisschen anders werden. Und wir werden einen Weg finden müssen, auch miteinander das neu zu definieren. Das ist eine Herausforderung. Ich finde aber total beruhigend, gerade wegen dieses letzte Male Marathons, kommen ja sehr viele Leute, die auch gerade im Ruhestand sind oder seit einem Jahr oder seit zwei Jahren im Ruhestand sind. Und die kommen ganz häufig mit leuchtenden Augen auf mich zu und sagen, Ruhestand ist was richtig Tolles. So, und nun denke ich, einfach mal, die haben recht und werde sehen, ob es stimmt, auch für mich. Das finde ich auch gut so. Es wäre doch furchtbar, wenn ich das Gefühl hätte, ich falle jetzt in ein Loch. Und wer hilft mir dann raus? Das glaube ich von mir nicht.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, heute mit Gerhard Ulrich, der vier erwachsene Söhne hat. Sie haben gerade erzählt, einer Ihrer Söhne ist Pastor, tatsächlich
der Älteste,
auch, der
Pastor.
Älteste, in Leck.
In Leck.
Wer da noch ein bisschen Ulrich erleben möchte auf
Kann
der Kanzel.
Hin. Ja,
weil Sie ja auch, aber Sie wissen ja noch nicht so ganz genau.
Und mir ist auch immer ganz wichtig, unser ältester Sohn ist Pastor, aber er ist nicht Pastor als Sohn vom Bischof, sondern er hat eine ganz eigene Weise, diesen Beruf auszufüllen und er hat einen ganz eigenen Weg dahin gefunden. Und ich beobachte alle vier in ihrer eigenen Weise, in ihrem beruflichen, aber auch familiären, privaten Umfeld mit großem Stolz und mit auch großem Respekt für das, was sie sich selbst erarbeitet haben. Es war sicher nicht immer ganz einfach in einer Familie, wo der Vater diesen Weg gegangen ist, auch ausreichend Platz und Raum zu finden. Den mussten sie sich richtig erkämpfen. Und das haben sie getan. Und sie sind alle wunderbare Menschen.
Sie werden das beobachten. Sie haben bald mehr Zeit für diese Beobachtungen, auch mehr Zeit, sich um die vielen, vielen Enkelkinder kümmern zu können. Sie haben vorhin gesagt, der letzte Male Marathon, den haben Sie hinter sich. Ein letztes Mal jetzt noch hier auf NDR 1 Welle Nord. Eine kleine Schnellfragerunde gehört dazu. Einfach, ich stelle Ihnen einfach eine Frage und Sie antworten kurz und knapp, was Ihnen dazu einfällt. Kurz und knapp könnte das Problem sein, wenn man Pastor oder sogar Landesbischof ist. Wir versuchen es einfach mal. Etwas, das ich als Schauspieler konnte, aber als Bischof nicht.
Mich verbeugen und um Applaus bitten.
Etwas, das ich als Bischof kann, aber als Schauspieler nicht gekonnt hätte.
Den Menschen nahe sein, nach dem Gottesdienst mit ihnen reden.
Sie kochen gerne Ihr Leibgericht, wenn Sie kochen?
Mein Leibgericht, wenn ich koche, ist ein Calvados-Huhn in Portweinsoße.
Wie viel Calvados und Portwein probieren Sie während des Kochvorgangs?
Zu viel.
Morgenmensch oder Nachteule?
Ich bin eher ein Morgenmensch.
Der Tag startet nie ohne?
Eine herzliche Begrüßung meiner Frau. Und wenn ich auswärts bin, was ich oft bin, in Hotels, mit nie ohne den Anruf zu Hause.
Und so endet der Tag auch?
So endet der Tag.
Ich bete auf jeden Fall, wenn?
Wenn ich etwas Schönes erlebt habe, wenn ich Menschen begegne, die mir nahe gekommen sind und wenn ich Angst habe.
Mein Glauben ist für mich?
Mein Glaube ist für mich der Halt in meinem Leben geworden und die Weite, die ich, wenn ich durch meinen Alltag gehe, sonst nicht hätte.
Im Ruhestand freue ich mich auf.
Ich freue mich auf Zeit für meine Frau und für unsere bislang 3 Enkelkinder. Und ich freue mich auf Zeit in meinem Ohrensessel. Und ich freue mich dabei, die Stones sehr laut zu hören.
Und meine Frau sagt über mich:
Du wirst niemals richtig ruhen können. Du wirst immer Hummeln im Hintern haben. Wir werden sehen, wohin das führt.
Behalten Sie sich diese Hummeln, seien Sie aber auch da für Ihre Frau, für Ihre Familie. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen nur das Beste für alles, was dann jetzt kommt in ein paar Tagen. Landesbischof Gerhard Ulrich, danke für den Besuch.
Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Fragen und wünsche allen gottesreichen Segen.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.